Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Moin, moin. Das hier ist Ihre Sendung, steht zwar die Weber drauf, steht auch hier im Studio, aber Thema und Inhalte der Sendung kommen von Ihnen, bitteschön. Ihnen fallen, vermuten wir nämlich, Sachen auf, wenn Sie unterwegs sind, auf Arbeit oder in der Freizeit. Aber was denn? Was spielt vielleicht bei Ihnen vor der Haustür oder im Gespräch mit Freundinnen und Freunden eine Rolle? Wer aber doch eigentlich für alle relevant und wichtig, mal drüber zu sprechen. Schreiben Sie uns das, was Sie bewegt, an die weber@radio1.de und wir machen eine Sendung drumherum, zusammen mit Ihnen, die Sie das Thema ja eingereicht haben. Heute soll es in der Sendung um das gehen, was unsere Hörerin Eike wissen will. Wie schaut die Radio 1 Gemeinde eigentlich auf das Thema Hausbesetzung und die entsprechende Szene? Besetzte Häuser in Berlin, notwendige Freiräume oder überholte Politfolklore, so heißt diese Ausgabe von Die Weber. Klasse, dass Sie dabei sind. Wir haben natürlich überlegt, mit welchem Song wir die Sendung eröffnen können, ob uns einer einfällt, der besser passt als der Rauchhaus-Song von Tonsteine Scherben. Und nee, es ist uns kein anderer eingefallen.
Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt.
Berliner Stadtgeschichte und Bewegungsgeschichte als ein vierminütiger Song von Tonsteine Scherben, der Rauchhaus-Song. Zur Erinnerung, 71 wurde das Schwesternwohnheim des ehemaligen Krankenhauses Bethanien besetzt. 300 Jugendliche überwiegend waren das, die dabei waren. Und die haben es anschließend Georg von Rauchhaus genannt, nach einem Georg von Rauch, der am 4. Dezember 71 bei einem Schusswechsel mit der Polizei erschossen worden ist. Und schon 72 kam dann eben von Tonsteine Scherben dieser Song raus. Also da ist noch ganz viel Unmittelbares drin enthalten und das führt uns zu unserem Thema heute. Besetzte Häuser in Berlin, notwendige Freiräume oder überholte Politfolklore. Der Song hat immerhin 50 Jahre auf dem Buckel. Hat er uns noch was zu sagen? Ist er aktuell oder ist das durch? 0331 70 99 111. Wir sind gespannt auf Ihre Geschichten und Einschätzungen.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Eben haben wir Tonsteine Scherben gehört und auf Facebook gibt's auch Kommentare, die sich genau auf den Song von Tonsteine Scherben, auf den Rauchhaus-Song beziehen. Da wird zum Beispiel geschrieben, Hausbesetzungen sind kein Diebstahl, sondern in manchen Städten offenbar notwendig. Ich halte es da mit Tonsteine Scherben, das ist unser Haus. Wo sollen denn die Leute bei den exorbitanten Mieten auch noch hin? Diese Frage wird gestellt. Und ich vermute, da würde die Rednerin auf einer Demo gegen die Räumung des Wagencamps an der Köpi mitgehen.
Sie schickten Tausende von hirnlosen Fußsoldaten, um die Bulldozer zu schützen, die alles zerstörten, was uns lieb und teuer war. Um unsere Familie zu spalten, anzugreifen und ihr Zuhause zu rauben.
So kann man es sehen. Man kann aber auch sehen, dass Scheiben und Autos im Zuge der Proteste gegen die Räume demoliert worden sind. Dass es einen riesigen Polizeieinsatz gab. 46 Polizisten wurden verletzt und wir diskutieren das heute unter dem Titel Besetzte Häuser in Berlin, notwendige Freiräume oder überholte Politfolklore. Diesen Titel oder das Thema verdanken wir Eike. Die hat uns nämlich eine Mail geschrieben und da stand drin, was halten die Hörer von der Räumung an der Köpenicker Straße, wer steht auf welcher Seite und warum? Dasselbe zur Liebigstraße 34. Welche Sympathien, Antipathien gibt es von ganz normalen Bürgern? Guten Morgen, Eike.
Guten Morgen.
Wie sind denn deine Sym- und Antipathien verteilt, wenn es um besetzte Räume, Wohnräume, Plätze geht?
Also grundsätzlich habe ich eigentlich sehr, sehr viel Sympathien für diese Szene. Also ich habe selber bin in den frühen 90er Jahren nach Berlin gekommen und habe halt auch vieles genießen können, zum Beispiel Varieté-Theater an der Schillingbrücke in der Wagenburg oder auch das Tacheles. Das war damals sehr, sehr besonders für mich und gehört einfach zu Berlin, gehörte für mich dazu oder gehört immer noch dazu, findet man aber viel, viel seltener. Und diese Räumung des Köpi-Wagenplatzes hat mich dann so richtig angesprochen. Irgendwie, also da hat sich richtig was bei mir innerlich bewegt. Weil ich es einfach so schlimm finde, dass es so wenig dieser Räume noch gibt heutzutage. Also dass sozusagen sich das Berlin-Gesicht so sehr verändert hat.
Du sagst, Jahre. Du hast da Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen besucht auf so einem Wagenplatz. Das Tacheles ist natürlich wie so eine Ikone dieser 90er Jahre. Da warst du unterwegs. Hast du auch in solchen besetzten Häusern gelebt oder warst du dann immer in, ich sag, legalen Mietverhältnissen?
Also ich war immer in legalen Mietverhältnissen und habe das mehr als Besucherin und als Sympathisantin gesehen oder war dabei sozusagen.
Und wieso hat dich jetzt die Räumung des Köpi so angepiept? Bist du da Nachbarin? Bist du Anwohnerin vielleicht?
Nee, das auch nicht. Aber man hört halt immer wieder von diesen Netzen. Also ich habe es halt über die ganzen Jahre mitbekommen, dass immer mehr Plätze geräumt wurden, dass es kaum noch Wagenburgen oder besetzte Häuser gibt. Und dass diese Szene, sag ich mal, so aus der Innenstadt verschwindet. Und das finde ich schade, weil in meinen Augen war das eine sehr, sehr große Bereicherung für die Stadt und für das Bild, für die Kulturszene. Da haben sich einfach sehr neue Sachen gebildet, die jetzt überhaupt nicht mehr existieren.
Und die Gewalt, die mit der Räumung verbunden war, wie bewertest du die?
Ja, das ist halt das Problem, weil ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so drin in der Szene. Ich sehe das mehr so von außen und kriege halt auch mit, wie eben Autos angezündet werden, wahrscheinlich auch von Leuten, die überhaupt nichts dafür können, die überhaupt nicht so involviert sind, dass halt viele Leute aus der radikalen linken Szene auch angezogen werden von so bestimmten Terminen, die dann anstehen und dann auch viele Bürger das nicht mehr verstehen und auch nicht mehr da sozusagen mitgehen. Mhm. Und das sehe ich als Problem, weil eigentlich ist der ursprüngliche Gedanke sehr, sehr positiv in meinen Augen zu bewerten und im Grunde wird, kriegt das halt so ein anderes Gesicht durch diese Gewalt. Und das finde ich problematisch, also.
Eike Gleuer ist nicht nur die einzige Person, die ich kenne, die zwei Y im Namen trägt, sondern auch die, der wir das Thema der heutigen Sendung verdanken. Vielen Dank, Eike, für deine Mail und für das Gespräch jetzt.
Ja, gerne geschehen.
Vielleicht haben Sie auch gerade eine zündende Idee für einen Themenvorschlag für diese Sendung. Dann her damit an dieweber@radio1.de. Heute fragen wir, wozu besetzte Häuser und Räume in der Stadt gut sind. Eike hat sie uns gerade so als kulturelle Plätze geschildert, in denen eben auch Austausch möglich war mit der Bevölkerung rundherum. Sie ist da gerne hingegangen. Brauchen wir solche Freiräume weiterhin oder ist das überholte Revoluzzer-Folklore? Dabei soll es natürlich heute nicht nur ums Köpi gehen oder um die Liebig 34, sondern äußern können sich dazu natürlich auch beispielsweise Brandenburger, Brandenburgerinnen. Potsdam, Cottbus haben ja auch eine Geschichte von Hausbesetzungen und vermutlich gibt es auch sonst in Brandenburg besetzte Räume und Meinungen dazu, von denen wir gerne erfahren würden. Auf unseren Social-Media-Kanälen geht es schon einigermaßen hoch her. Wir möchten Ihre Stimmen und Meinungen aber auch gern hier im Programm hören. Unter 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber. Mitreden mit Katja Weber.
Den Rauchhaus-Song von Tonsteine Scherben haben wir schon gehört, damit diese Sendung zum Thema Hausbesetzung eröffnet. Sowas wie die Hymne der Hausbesetzerszene. Hanno Hochmuth beschäftigt sich als Stadthistoriker auch mit Musik. Er ist Stadthistoriker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Mit ihm haben wir schon zu Beginn der Woche geredet über unser Thema Hausbesetzung und den Rauchhaus-Song. Und er nimmt uns mit ins Jahr 1971.
4 Monate vorher ist das ehemalige Schwesternwohnheim beim Bethanien besetzt worden im Dezember 1971. Und das war tatsächlich so die erste größere Hausbesetzung in Berlin. Das fing an erstmal noch als ein anderes Projekt. Da ging es so um Jugendzentren. Es ging darum, dass Jugendliche ein autonomes, antiautoritäres Leben führen konnten. Da ging es noch gar nicht so sehr darum, ganz normale Wohnhäuser, die leer standen, einer neuen Nutzung zuzuführen, sondern da war das vor allen Dingen in erster Linie ein politisches Projekt.
Hanno Hochmuth hat sich vor allem mit der Besetzung der Mainzer Straße in Berlin-Friedrichshain beschäftigt. Die Geschichte dieser Straße ist ziemlich einzigartig. Anders als zuvor bei Hausbesetzungen in Berlin wurde hier nach dem Mauerfall ins Machtvakuum hinein ein ganzer Straßenzug besetzt. jetzt, sagt Hochmut.
Die gesellschaftlichen Bedingungen waren eine ganz andere. Man muss daran denken, dass die SED-Macht schon zusammengebrochen war. Na klar, im November 1989, dass aber die neue wiedervereinigte staatliche Ordnung vom Oktober 1990 noch nicht existierte. Das heißt, es gab so eine Art Machtvakuum. Und in diesem Machtvakuum war es eben möglich, einen solchen ganzen Straßenzug zu besetzen, ohne dass Eigentumsinteressen eine große Rolle spielten, ohne dass die Polizei dazu wirklich reingegangen wäre. Die Volkspolizei, die damals noch verantwortlich war, war auch völlig verunsichert, hat sowas nicht gemacht. Das heißt, das war eine ganz besondere Situation, die man auch als den kurzen Sommer der Anarchie bezeichnen kann.
Viele besetzte Häuser aus dieser Zeit sind inzwischen geräumt, manche weiterhin umkämpft und wieder andere gehören heute den ehemaligen Besetzerinnen und Besetzern. Wir sprechen hier in dieser Sendung gleich noch mit einer Hausbesetzerin, die sich ihr Haus regelrecht ersessen hat. Aber jetzt will ich von Ihnen erstmal wissen, wie nehmen Sie heute besetzte Häuser, alternative Wohnprojekte in der Stadt wahr? Wohnraummangel ist ja zunehmend ein Thema und Häuser, die leer stehen und besetzt werden können, die sind inzwischen entsprechend rar gesät. Also sagen Sie uns Ihre Meinung zum Thema. Wie wichtig sind besetzte Häuser, auch als Orte der Kultur, der Entfaltung oder des Anderslebens? Oder sind Hausbesetzungen inzwischen einfach Unsinn, vielleicht sogar schlicht Diebstahl? 0331 70 99 111. Das ist die Nummer, die Sie wählen sollten, wenn Sie uns verraten, wie Sie zum Thema stehen. Auf Facebook, auf unserem Radio 1 Facebook-Kanal, sind Sie schon fest am Diskutieren zum Thema Hausbesetzung. Daniel M. Boone oder Boone meint, Leerstand ist Diebstahl. Punkt. So, dann gibt's aber auch dazu die exakte Gegenmeinung. Die kommt von Michael Pfautsch, der sagt, Hausbesetzer begehen in erster Linie Einbruch. Durch Zerstörung und Vandalismus kommt auch noch Sachbeschädigung hinzu. Und ja, es ist Diebstahl. Und die Position exakt dazwischen, zwischen diesen beiden Polen, die gibt es auch. Beispielsweise formuliert von Verena Bersch. Gesetzlich ja, moralisch nein. Ich bin da zwiegespalten. Es gibt halt solche und solche Hausbesetzer. Die, die ein Gewinn sind für die Wohneinheit und die, die ein Haus konsequent weiter entwerten. Ich möchte gern mit Ihnen besprechen, wie Sie zum Thema stehen. 0331 70 99 111 ist die Nummer, die Ilona gewählt hat. Schönen guten Morgen, Ilona.
Ja, guten Morgen.
Was meinst du, ist das Politfolklore und Quatsch 2021 oder absolut notwendig?
Ich halte es mehr als je zuvor für sehr aktuell und notwendig. Mhm. Ich persönlich bin der Meinung, dass Wohnen ein Grundrecht ist. Und dass zum einen viele Leute das Recht haben, auch in der Stadt, nicht irgendwo außerhalb in Ghettos zu leben und sich die Miete auch leisten zu können. Und zum anderen, also das ist der eine Aspekt auf jeden Fall, da geht es um Studenten, um ältere Leute, es geht um Leute mit Handicap, Alleinerziehende, wissen wir ja alles, also wie die Situation ist. Mhm. Es gibt ja kaum noch Leute, die sich hier in der Innenstadt eine Wohnung leisten können. Und zum Zweiten, das finde ich allerdings auch sehr wichtig, gibt es eben Leute, die eben auch anders leben wollen, die gemeinsam leben wollen, in einer Solidargemeinschaft leben wollen und auch Dinge ausprobieren wollen.
Lebst du selbst in entsprechenden Wohnformen oder hast du es vielleicht mal getan?
Ich habe mal 3 Jahre in einem besetzten Haus gewohnt, ja, in der 80er Jahre Hausbesetzerzeit und habe das als die wichtigste Zeit meines Lebens angesehen.
Was hast du mitgenommen aus dieser Zeit?
Viel gelernt habe von verschiedenen Leuten, also viele Aspekte mitbekommen habe, viele Impulse.
Was zum Beispiel?
Und auch gesehen habe, dass nur dort Leute, zum Beispiel junge Künstler, die eben noch nicht bekannt sind und sich keine teure Wohnung leisten können, keine Ateliers leisten können, diesen Freiraum auch genutzt haben, sich auszuprobieren und dann auch durchaus erfolgreich wurden in ihrer Kunst.
Ilona, vielen Dank für deinen Anruf und deine Eingabe. Schönen Tag dir noch.
Gleichfalls.
Tschüss. Tschüss. Und wir horchen bei Florian weiter. Hallo Florian.
Ja, hi.
Stimmst du Ilona zu oder kommt jetzt von dir Kontra?
Nee, ich kann das nur so unterstützen. Ich habe auch mal im besetzten Haus gewohnt. Wir wurden aber immer ganz schnell geräumt. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, wie das ist, so jahrelang da zu wohnen.
Mhm. Ihr wurdet geräumt und war das auch so gewaltvoll und protestreich wie bei dem jüngsten Beispiel, was wir hier zum Anlass genommen haben für die Sendung Köpi?
Nicht wirklich. Also es war in den 80ern und
Es war in den 80ern bei Ilona, die eben anrief, auch. Ist das dann nicht vielleicht doch ein Kapitel, das weitgehend geschlossen ist? 2021?
Also die Notwendigkeit, Häuser zu besetzen, nicht nur wegen der Wohnungsnot, sondern, also ich kann, im Wedding gibt es hier zwei Häuser, die kann man sofort besetzen. Ne? Also wo ich mich frage, ja, Eigentum verpflichtet, zu was denn? Und wenn die Häuser nicht leer stehen würden, dann könnte man ja keinen Gesetzesbruch tun. Und was machen die Hausbesitzer, die...
Du rufst jetzt hier über Radio 1 zur Hausbesetzung von zwei Häusern im Wedding auf. Habe ich richtig verstanden, Florian, ja?
Ich würde es nicht empfehlen. Ich glaube, die sind ziemlich am Ende. Also da wäre viel zu tun. Aber im Prinzip, also wenn es nur ist... Ich meine, es gibt ja immer wieder so Berichte über Häuser, die wirklich 20 Jahre leer stehen. Ne? Und keiner versteht, warum.
Und allerdings kenne ich solche Geschichten auch. Also dann geht es meistens um Wohnungen, die in einem Haus, das inzwischen schon nur einer Person gehört, leer steht. Kenne ich auch Geschichten. Florian, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, bitte.
Auf Wiederhören.
Und weiter so.
Ebenso. Tschüss.
Vinceremos,
tschüss. Und wir horchen nach bei Bea, ob da vielleicht noch eine Gegenmeinung kommt. Nee, die kriege ich gerade nicht. Dann versuchen wir es in dieser Leitung. Hallo, wer spricht?
Ja, hallo, hier ist Hildegard.
Hallo Hildegard. Bist du auch pro Besetzung oder höre ich von dir mal ein Kontra?
Ja, Eigentum verpflichtet und es ist nicht zum Spekulieren da.
Okay, da scheint die Radio 1-Hörerschaft, soweit sie es on air geschafft hat, relativ einheitlich zu argumentieren. Vielleicht gibt es ja auch noch Gegenmeinungen, dann würde ich mich freuen, wenn Sie anrufen unter 0331 70 99 111. Besten Dank für den Anruf. Ja. Also 0331 70 99 111. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und vielleicht gibt es ja auch ein energisches Nein zur Hausbesetzung.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Die erste Erkenntnis dieser Sendung: Radio 1 ist ein Radiosender, der von vielen ehemaligen Hausbesetzerinnen und Besetzern gehört wird. Zumindest haben einige hier schon angerufen und gesagt, na, auf jeden Fall braucht es die Besetzung von Häusern und von Räumen. Und ich habe dann gesagt, hallo, gibt's hier kein Kontra? Ist das eine so einhellige, einstimmige, einmütige Sendung? Nee, ist sie nicht. Peter hat angerufen.
Ich bin Jurist und sehe das ganz nüchtern als Jurist. Hausbesetzung ist Hausfriedensbruch. Hausfriedensbruch ist strafbar. Eigentum verpflichtet, ist völlig richtig. Berechtigt aber nicht irgendwelche anderen Bürger zu Selbstjustiz. Genauso wenig wie man jetzt auf die Idee kommen kann zu sagen, okay, da fährt jetzt jemand in der Tempo-30-Zone mit 50 durch, dann werde ich den Wagen jetzt einfach mal rammen, damit der jetzt mal schön wieder mit dem Tempo runterkommt. Oder ich stelle mich ihm in den Weg oder so.
Das war die Ansicht von Peter und unterstützt wird er von Frank.
Ja, und zwar verstehe ich die ganze Diskussion nicht über diese Hausbesetzerei. In meinen Augen ist es Diebstahl von Eigentum. Ich gehe auch nicht zu anderen ins Wohnzimmer und setze mich da hin und sage, es ist jetzt meins, weil ich es mir nicht leisten kann auf anderem Wege. Aber wir haben halt die Gesellschaft gewählt, die wir jetzt haben, das ist Marktwirtschaft, ist es so. Und ich kann nicht anderen mein Leben und Stil aufzwängen, wenn ich das verwirklichen möchte. Ich müsste dann eben irgendwo hingehen, wo ich es machen kann, ohne anderen irgendwas wegzunehmen. Also ich finde es einfach Diebstahl.
Das ist die Ansicht von Frank und Andreas hat sowas wie einen Mittelweg.
Ich finde, diese Besetzungen sind ja nur Ausdruck von enormen Missständen. Es gäbe ja die Möglichkeit von Seiten der Politik, Angebote zu machen, denn in unserem Grundgesetz steht ja Eigentum verpflichtet. Mit welchem Recht ist es gestattet, solche Spekulationsobjekte zu halten? Es gäbe sicherlich Sanktionsmöglichkeiten, dass wenn Wohnungen oder große Objekte gekauft werden und sie keiner Nutzung zugeführt werden, demjenigen, der das besitzt, sagen wir mal, Strafzahlungen ansetzen, die so hoch sind, dass die Spekulationsgewinne davon aufgefressen werden. Also, dass sich solche Dinge nicht mehr lohnen würden.
Ganz formal gibt es ein solches Gesetz ja auch bereits, das Leerstand von Wohnfläche bestrafen soll, kontrolliert halt nur keiner und fordert keiner ein. Ich habe bei mir im Studio schon eine Frau, die ein Haus besetzt hat und sich sozusagen ersessen hat. Und mit der rede ich gleich. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es Widerspruch zu dem eben Gehörten. und Kreuzberg, 80er Jahre. Diese drei Worte reichen, um in meinem Kopf einen ganzen Film anzukurbeln. Die Musik dazu kommt von Ideal oder Malaria, dann kommen natürlich Künstler und Künstlerinnen drin vor und natürlich das Experimentieren mit Wohnformen. Zentral dabei sind Hausbesetzungen. Diese Häuser, die ich dann sehe, zeichnen sich aus durch morbiden Charme, wäre vielleicht zu viel gesagt, morbide Verwahrlosung vielleicht eher. Natürlich notorisch Außenklo und wenn ich dran denke, dann rieche ich schon den Gestank der Ofenheizung. Dieses Drehbuch mitgeschrieben und vor allen Dingen gelebt hat die Künstlerin Bettina Munk. Teile von Kreuzberg sollten seinerzeit platt gemacht werden für eine Autobahn. Sie und andere haben dann Häuser besetzt und eins davon sich regelrecht ersessen. Schönen guten Tag und schön, dass Sie richtig in Fleisch und Blut bei mir im Studio sind, Frau Munk.
Ja, hallo.
Wie sah das Haus aus, das Sie besetzt haben?
Ich habe insgesamt drei Häuser besetzt. Das allererste war eine Stadtvilla, die haben wir zu neunt besetzt. Und da sind wir dann rausgeflogen, als uns das Wasser abgedreht wurde. Und dann das zweite war ein Haus an den Gleisen. Mhm. Das war auch in 61 und das dritte Haus war dann ganz nah an der Mauer in 36.
Mhm. Und wie sah das letzte aus? Das ist ja das, an dem Sie sozusagen hängen geblieben sind.
Na, also das letzte Haus war ein Haus, was direkt ziemlich nah an der Mauer sitzt und das oder saß damals und das war natürlich vollkommen verwahrlost. Also wenn ich heute die Bilder von damals ansehe, dann bin ich selbst überrascht, wie das damals ausgesehen hat. Im Hinterhof pickten die Hühner und standen alte Autowracks und es war wirklich völlig zerschlagen.
Mhm. Das heißt, sie haben instand besetzt. Sie brauchten auch ein paar handwerkliche Geschicklichkeiten.
Ja, die haben wir uns auch erworben in den ersten beiden Häusern. Im dritten Haus haben wir dann sogar noch so richtig das Dach bearbeitet. Das, was wir gemacht haben, wie wir das zusammengebracht haben, war eigentlich auch eine Notwendigkeit. Es gab unter uns in den 80er Jahren diejenigen, die wollten unbedingt die Häuser instand setzen. Und es gab diejenigen, die sind zusammengezogen, weil sie für sich eine andere Politik haben wollten und zusammenwohnen wollten und so diesen Wohlfühlcharakter der Bundesrepublik nicht mehr mochten und eigentlich in Berlin waren, um ein anderes Leben zu haben.
Wie stelle ich mir das vor? Also an der Stelle vielleicht eine kleine Handreichung. Wie besetze ich ein Haus? Tür aufbrechen, Schloss auswechseln, fertig? Oder was muss da passieren?
Na, das war damals ja eben noch eine ganz analoge Zeit. Da hatte man entweder über Rumor, also über irgendwelche Gerüchte gehört, dass da und dort in der Kneipe jemand zusammen, Leute, Gruppen zusammenkommen. Oder sogar in der Zeitung wurden so kleine clandestine Anzeigen reingesetzt.
Wie da steht, Suche Mitbesetzerin.
Ja, sowas in der Richtung.
Ach echt? Und dann wo stand das dann? In der City, oder?
Ja, in der City oder in ganz bürgerlichen so Tagesspiegel und so.
Ach.
Und dann kam man da zusammen und man wusste überhaupt nicht, mit wem man zusammenzog. Man war also nicht gecastet. Wir sind dann zu neunt oder auch zu 35 in ein Haus reingegangen und wussten nicht, wer unsere Nachbarinnen und Nachbarn sind. Das war eine ganz großartig wilde Mischung, die dann da zusammenkam.
Das ist wirklich interessant. Ich habe unlängst erst ein Interview gehört. Inzwischen gibt es regelrechte Assessment Center, wenn Sie ein WG-Zimmer suchen. Und es gibt Leute, die Sie coachen, damit Sie da die richtigen Antworten geben oder die entsprechenden Mitbringsel mitbringen, die ihnen das Herz der WG-Mitbewohner öffnet. Sie hatten dagegen überhaupt keinen Dunst, mit wem sie da unterwegs sind. Das klingt ja so, als hätte es dann da vielleicht über kurz oder lang auch Spannungen gegeben.
Das war natürlich so. Es war ja eine Utopie, mit der man da begonnen hatte. Und nach einer Weile ging das dann, also nach ein paar Jahren oder ein paar Jahren kann man schon sagen, wir haben 3 Jahre da zusammen gewohnt. Da fing das dann an zu bröckeln, dann kamen die Aktivistinnen und Aktivisten, die damals eben einfach auch politisch weiter radikaler sein wollten und die haben sich einfach gerieben an den Kifferinnen und den Hängern und wollten mit denen nicht mehr zusammenwohnen und haben gesagt, was machen die hier? Und dann fing also so ein Ablöseprozess statt und ich als Künstlerin hatte mit solchen Leuten dann gar nichts zu tun, das interessierte mich nicht.
Also mit welchen jemand, nichts zu tun, mit den Aktivisten mit oder den, mit den
mit Kiffern? Diejenigen, die die anderen aussortieren wollten, so.
Okay, dann vielen Dank vielleicht bis hier. Wir reden gleich weiter, denn wir sind ja noch in den 80er Jahren und wollen uns vorarbeiten in die Gegenwart. Besten Dank bis hierher. Die ehemalige Hausbesetzerin Bettina Munk ist bei mir. Die hat mit anderen diverse Häuser besetzt in Kreuzberg. In einem lebt sie noch heute. Es ist aber kein besetztes Haus mehr. Herzlich willkommen, Frau Munk.
Ja, hallo.
Wie verlief dieser Prozess der Legalisierung?
Naja, das ging in den 80ern ja so weit, dass die Häuser so langsam geräumt wurden. Und dann hieß es, legalisiert man die jetzt, macht man Mietverträge, ist man damit Verräter oder ist man nicht Verräter? Das war eine lange Diskussion.
Und was waren Sie?
Wir waren nach langem Hin und Her waren wir diejenigen, die sagten, wir wollen zusammenbleiben. Mhm. Und haben dann eben uns nicht räumen lassen. Es gab richtige Häuser, die sind sozusagen auseinandergegangen. Sie haben das Haus dann einfach verlassen, weil sie eben keine Verträge machen wollten.
Das heißt, sie haben Verträge gemacht. Waren das Mietverträge oder Eigentumsverträge?
Nein, wir waren dann eine GbR, also wir waren richtig wir waren keine Eigentümer. Und das war damals noch mit den SPD geführten Wohnungsbaugesellschaften, die BWG, und die hat wirklich mit ein paar namenlosen Besetzern Verträge gemacht. Also da gab es dann doch schon ein ziemliches Dazulernen bei denen, dass vorher sie genauso wie alle anderen das haben leer stehen lassen und verkommen lassen. Das ist die andere Seite.
Jetzt haben Sie ein Buch über diese Zeit geschrieben. Aufbrei heißt das, gemeinsam mit Katrin Wieland, heute Historikerin, und Heinz Bude, heute Soziologe. Sie selbst sind Künstlerin. Ist die alternative Szene außerhalb des Bürgertums inzwischen dann doch so eine Art Elite, auch vielleicht bürgerliche Elite geworden? Oder waren Sie das vielleicht sowieso schon qua Herkunft?
Nein, wir sind sehr unterschiedlich. Also wir kommen auch aus ganz unterschiedlichen Schichten, wenn man so will. Karin Wieland, Heinz Bude und ich haben uns eben schon seit vielen, vielen Jahren gekannt, haben auch ein großes Vertrauensverhältnis zueinander und haben dann eben ein Autorinnen-Künstler-Kollektiv gebildet, das dieses Buch geschrieben hat, Aufprall. Mhm. Und das Interessante dabei ist, dass man natürlich nicht zusammenschreibt, sondern jede und jeder am Schreibtisch, und dann kommt man zusammen und einer hat das Ruder in der Hand und sagt, so sieht's am besten aus, und dann guckt man sich das an. Wir haben uns gegenseitig auch ziemlich überrascht und wir mussten auch ein bisschen unser Ego zurücknehmen, und das haben wir dann eben auch getan, dafür, dass es ein gutes Buch wird.
Okay, sind denn Hausbesetzungen, das ist unser Thema ja heute, sind die heute noch sinnvoll, oder vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück, wenn Sie sowas hören wie die Berichterstattung rund zur Räumung um den Köpi-Wagenplatz, die Proteste, auch die Gewaltsamkeit. Bringt das irgendwas in Ihnen zum Klingen oder ist das für Sie ganz abgekapselt von Ihrer eigenen Biografie?
Na, auch wenn ich heute damit nichts mehr zu tun habe, dann ist es doch so, dass ich denke, dass Hausbesetzungen immer auf einen Mangel hinweisen. Entweder auf einen Mangel an Wohnraum oder auf einen Mangel an Übereinstimmung mit einem politischen Vorgang oder einem politischen Zustand. Und vielleicht auch bei beidem.
Und was lehrt uns das? Also würden Sie sagen, wenn Sie sich jetzt auf eine Seite stellen müssten, ja, die sind sinnvoll, weil sind eben Indikator genau in dem Sinn, wie Sie es gerade entwickelt haben, oder dann doch obsolet 2021?
Ich weiß nicht, ob ich das so allgemein sagen kann. Damals standen die Häuser so leer. Sie standen leer, sie waren einfach wirklich, sagen wir mal, kriminell leer stehen lassen, damit sie verfallen. Und da ist man in leere Häuser reingegangen. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Wie sehen die Häuser heute aus? Ich weiß gar nicht, ob es noch leere Häuser gibt.
Leere Häuser nicht, von leeren Wohnungen weiß ich.
Ja, und von daher bin ich da nicht mehr so informiert. Damals war es so und ja.
Würden Sie sagen, Sie sind sowas wie die Gewinnlerin der 80er Jahre? Sie sind dann für ein Appel und ein Ei sozusagen an immense Vermögenswerte gekommen. Heute kommt niemand mehr so leicht an eine Wohnung wie Sie damals?
Ach, ich glaube, wir haben da schon sehr viel dafür getan. Also ich meine, wir haben uns eben nicht mit sozusagen Haus, Auto und Familie irgendwo in Westdeutschland niedergelassen, sondern wir haben hier schon ziemlich rumgefroren in Berlin.
Der Weg ins Offene war das sozusagen. Ja. Und aufgeschrieben als Kollektiv haben Selbingen Bettina Munk, die bei mir im Studio war, herzlichen Dank dafür, gemeinsam mit zwei ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus der Hausbesetzerszene, nämlich mit Karin Wieland und Heinz Bude. Aufprall heißt dieses Buch, ist im vergangenen Jahr bei Hansa erschienen, hat knapp 400 Seiten und 24 Euro wären dafür zu entlöhnen. Besten Dank für den Besuch bei uns. Auf Wiedersehen.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Und wir sprechen heute in dieser Sendung über besetzte Häuser. Anlass dafür war eine Mail unserer Hörerin Eike, die aus der eigenen Biografie raus Sympathien hat für solche Wohnlabore und Freiräume und die gleichzeitig die Gewalt dieser Proteste ablehnt. Und Gewalt gab es reichlich, beispielsweise rund um die Räumung des Köpi-Wagenplatzes.
Bereits in den vergangenen Wochen war zu beobachten, dass die Nutzenden des Geländes hier ihre Umfriedung verstärken, erhöhen, NATO-Stacheldraht verbauen, Spitzen in die Zäune einbauen, die den Zugang erschweren sollen.
Im Anschluss gab es Fälle von Vandalismus, es wurden Menschen verletzt, zahlreiche Menschen auch verhaftet. Olaf Sundermeier ist für den RBB dabei, wenn eben beispielsweise protestiert wird gegen die Räumung des Wagenplatzes an der Köpenicker Straße, und er kennt auch die gewaltbereite Szene. Die wollen wir uns jetzt genauer anschauen mit ihm. Guten Morgen, Olaf.
Hallo, guten Morgen, Katja.
Wir haben schon einige Hörerinnen und Hörer gehört, die bei Besetzungen in den 80ern und auch 90er Jahren dabei waren. Ich glaube, in den aktuellen besetzten Häusern und Projekten läuft nicht Radio 1, zumindest hat noch niemand angerufen. Also frage ich dich, kannst du uns erzählen, wie sich die aktuelle Szene zusammensetzt?
Das ist tatsächlich ein bisschen abgekoppelt von dem, was uns jetzt Menschen aus dem eigenen Bekanntenkreis, Zeitzeugen erzählen, wie das in den 80er Jahren war, als es ja eine große Sympathie bis heute in unsere heutige Zeit für das grundsätzliche Thema in dieser Stadt gibt, die ja unter Gentrifizierung und einem hohen Kostendruck auf dem Immobilienmarkt leidet. Wir haben insgesamt 980 gewaltbereite Linksextremisten in der Stadt, so die Zahlen, die der Verfassungsschutz veröffentlicht. Das ist eine Konstante in den vergangenen Jahren. Das Problem ist, dass es zu dieser Szene keine belastbaren empirischen Daten gibt, weil die sich nicht so gerne in die Karten schauen lässt. Unter diesen 980 gewaltbereiten Linksextremisten sind 560 Autonome mit abnehmender Tendenz, und viele von denen oder einige von denen ziehen sich gerne zurück, zum Beispiel in das teilbesetzte Haus in die Riga 94, zuletzt auf dem Wagenplatz auf der Köpenicker Straße, von dem nicht nur am Tag der Räumung, sondern schon über einen langen Zeitraum immer wieder Straftaten ausgegangen sind.
Jetzt war die Räumung und die Proteste dagegen gewaltsam. Es gab mehr als 40 verletzte Polizisten, mehr als 70 Festnahmen, dann demolierte Fensterscheiben und Autos in Kreuzberg. Kannst du denn das Verhältnis von gewaltbereiten zu friedlichen Besetzern einschätzen?
Das ist sehr schwierig. Ich habe aber den Eindruck, dass das allgemeine Verständnis der Menschen, die auch in so einem Umfeld leben in Kreuzberg, die selbst mit einer gewissen Protestkultur sozialisiert sind, in den vergangenen Jahren abnimmt, weil diejenigen, die dort leben, nehmen wir jetzt mal den Wagenplatz Köpenicker Straße und die Leute, die dort auch abgeführt worden sind von der Polizei, offensichtlich im Kern keine Menschen sind, die, sage ich mal, organischer Bestandteil dieser Kiezkultur sind. Wir haben es mit vielen zugereisten Autonomen zu tun aus europäischen Ländern, die das im Prinzip als Fluchtpunkt ihres Aktivismus sehen. Und diese Menschen, so vermuten zumindest die Sicherheitsbehörden, werden die Stadt nach und nach verlassen, wenn sie keine Möglichkeit mehr haben, an solchen Plätzen zu leben. Also die Verbindung zwischen den Bewohnern und den Kiezbewohnern, das ist ja in der Riegerstraße auch ähnlich, ist nicht mehr so stark wie in früheren Jahren, weil die hohe Gewaltbereitschaft der Menschen, die dort leben, auch nicht von Anwohnern toleriert wird, die grundsätzlich politisch auch ein massives Problem mit dem hohen Kostendruck in der Stadt haben.
Was ist jetzt eigentlich noch übrig an besetzten Häusern oder Plätzen nach den Räumungen der vergangenen Jahre, ja, und Jahrzehnte?
Na, wir haben ja zuletzt Liebigstraße 34 wurde geräumt, der Wagenplatz, Köpi-Wagenplatz, die Meuterei in diesem Jahr, das Syndikat im vergangenen Jahr. Vor allen Dingen ist jetzt noch die Riga Straße immer noch bewohnt. Ich prognostiziere, es ist nur eine Frage der Zeit. Wir werden irgendwann morgens Radio 1 anmachen und die Nachricht hören, dass die Riga Straße geräumt wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Ermittlungsbehörden wissen inzwischen sehr genau, wer dort lebt, weil es dort ja eine Personenfeststellung Anfang Oktober gegeben hat auf Druck des Eigentümers, der einfach mal wissen wollte, wer lebt da in diesem Haus, um die Wohn- und Mietverhältnisse klären zu können. Dann gibt es noch eine relativ hohe Anzahl von Wagenplätzen bestimmter und unbestimmter Natur überall im Stadtgebiet, die auch abnimmt, wo aber nicht zwangsläufig das Potenzial der Bewohner so gewaltbereit ist wie in der Riga Straße, wo auch viele Menschen ihre alternativen Lebensformen einfach frönen frönen wollen. Und da wird es ganz interessant zu sein, wie die nach und nach schwinden. Ich prognostiziere, dass Berlin diese Räume noch in dieser Legislaturperiode auch unter Rot-Rot-Grün verlieren wird.
Ui, Olaf Sundermeier, Kollege und Extremismusexperte beim RBB, hat die Räumung und die Proteste rund um den Köpi-Wagenplatz beobachtet und für uns die aktuelle Besetzerinnen-Szene und auch die der Militanten explizit analysiert. Besten Dank dafür, Olaf.
Danke dir.
Und wenn Sie vielleicht ein bisschen gucken wollen, wo in Berlin ist oder war denn was besetzt, es gibt eine ausgezeichnete Seite, die das gut aufbereitet, berlin-besetzt.de. Auf Radio 1 haben wir eine Umfrage geschaltet. Knapp 200 Leute haben bisher mitgemacht. Und wir haben ihn zur Auswahl gestellt, so heißt das, oder zur Abstimmung. Besetzte Häuser sind erstens notwendiger Protest. 45% der Stimmen gingen auf dieses Konto. Wichtige Freiräume 17%. Naive Träumereien, das meinen nur 10%. Und 27% sagen, besetzte Häuser sind Diebstahl. Jetzt möchte ich mit Ihnen sprechen, 0331 70 99 111 und hören, was Hausbesetzung, Platzbesetzung für Sie sind. Und angerufen hat die Annemarie. Guten Tag.
Hallo.
Was meinst du?
Ich finde Hausbesetzungen, würde ich jetzt eigentlich pauschal alles befürworten, was da passiert ist, auch mit der Geschichte, die wir gerade gehört haben. Aber ich würde mich schon als auch Sympathisantin dieser Idee bezeichnen.
Sympathisantin, ja. Aber nicht Aktivistin, aber ich weiß, dass du selbst gerade aktiv bist in Sachen Wohnen.
Genau, also wir sind hier im Schillerkiez, auch in direkter Nähe vom Syndikat, und unsere drei Häuser inklusive Späti wurden eben verkauft, und genau deswegen haben wir gestern spontan zu einem Sit-Out eingeladen.
Mhm. Und seid ihr hoffnungsfroh, dass ihr da viel Unterstützung erfahrt und dass es euch vor allen Dingen langfristig eure Wohnungen sichert?
Das kann man immer nicht so ganz vorhersagen, aber wir sind total positiv überrascht von dem Zuspruch, den wir gestern bekommen haben. Also sie haben sich Nachbarn dazu gesellt, mit denen wir sonst nie gesprochen haben, von anderen Häusern. Andere Häuser haben uns besucht. Genau, auch ein Opernsänger war dabei gestern, der hat uns spontan dann unterstützt mit einem kleinen Konzert.
Das heißt, ihr versucht, das Vorkaufsrecht zu erzwingen, wenn das scheitern sollte. Ist für dich denkbar, dann sozusagen aus einem legalen Mietverhältnis rauszugehen und Besetzerin zu werden?
Da haben wir uns noch nicht ganz Gedanken drüber gemacht, aber genau, es ist total spannend, eben sich zu organisiert, und jetzt seit ungefähr 3 Monaten wissen wir das eben, treffen wir uns jeden Mittwoch zu einem Plenum und besprechen eben die Lage und gucken, was wir alles machen können. Und ja, es ist total interessant, eben so mitbekommen, dass Wohnen in Berlin nicht nur Wohnen in Berlin bedeutet, sondern dass das absolut politisch ist. Und ich fühle mich gerade wie in einer Riesen-WG mit 50 Wohneinheiten.
Annemarie, alles Gute für euch. Hoffentlich könnt ihr da wohnen bleiben. Danke für den Anruf.
Danke, tschüss.
Tschüss. 0331 70 99 111 ist die Nummer der Wahl, wenn Sie uns verraten wollen, wie Sie zur Frage von Hausbesetzungen stehen. Und diese Nummer gewählt hat Fricke. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Deine 5 Cent zum Thema.
Naja, ich war lange Jahre Hausbesetzer in der Mainzer Straße, in der Liebigstraße auf Alt-Strahlau und bin natürlich ein Befürworter der Hausbesetzung, der Instandbesetzung. Aber das wichtige Thema für mich ist, im Grundgesetz heißt es ja Eigentum verpflichtet. Und wer sich um sein Eigentum an dieser Stelle nicht gesellschaftlich notwendig kümmert, sondern damit spekuliert, den gilt es zu enteignen. Ob nun durch Hausbesetzung oder auch durchaus durch den Weg der Vergesellschaftung, wie er jetzt in Berlin gegangen wird mit dem Volksbegehren, wo es ja zwar nicht um Leerstand geht, aber wo es auch darum geht, dass sozusagen die gesellschaftliche Verpflichtung des Eigentums nicht wahrgenommen wird.
Das heißt, du würdest sagen, letztlich haben wir es hier natürlich mit einem politischen Problem zu tun und es muss natürlich politisch gelöst werden?
Ja, natürlich. Genau so würde ich das ausdrücken. Das muss politisch gelöst werden. Und es stellt sich eben die Frage, will man, dass die Grundbedürfnisse des Lebens Spekulation preisgegeben werden, oder sagt man, das ist eine gesellschaftliche Verantwortung und Wohnen gehört genauso wie Wasser, wie Infrastruktur in die Hand der Gesellschaft?
Das sagst du jetzt. Würdest du das auch sagen, wenn du, sagen wir, Hausbesitzer wärst?
Ich bin Hausbesitzer.
Deines eigenen oder als Vermieter?
als Vermieter von Ferienimmobilien sozusagen. Klar, ist jetzt nur ein kleines Grundstück, aber es sind auch 1000 Quadratmeter, die ich sozusagen an Wohnraum vermiete für die Ferienunterkunft. Und ich glaube,
da muss ich kurz reinfragen, wo denn? In Berlin? Weil da machst du dich gleich sehr unbeliebt, oder in Brandenburg?
In Brandenburg, da macht man sich auch unbeliebt. Nein, bei Rheinsberg, das Ferienland Lume, mache ich seit 15 Jahren, nachdem ich aus Berlin weggegangen bin, wo ich lange Jahre im Abgeordnetenhaus gesessen habe und Wohnraumpolitik gemacht habe.
Aha, es spricht der Fachmann. Okay, dann lass mich noch einmal so rumfragen. Du würdest also sagen, Eigentum verpflichtet und du selbst handelst auch danach?
Ja, das würde ich schon sagen. Und ich glaube, die ganz viele handeln danach. Ich will ja jetzt auch nicht sozusagen denjenigen enteignen, der seine einzelne Immobilie gesellschaftlich verantwortlich bewirtschaftet, sondern es geht um die Frage zum einen von spekulativem Leerstand, ganz klar, wo eingeschritten werden muss. Und es geht um die Frage sozusagen, dass man mit großen Mengen von Wohnraum spekuliert, den Preis treibt, nicht sozusagen den Wohnraum für die Menschen sicherstellen will, sondern die Rendite für die Kapitalanleger. Und ich glaube, das muss aufhören, dass Wohnraum sozusagen Spekulations- und Renditeobjekt ist.
Die Ansicht von Freke. Besten Dank auch für deinen Anruf. Wir sprechen in dieser Sendung heute über Hausbesetzung, ob die sinnvoll und durchaus geboten sind oder aber totaler Quatsch und irgendwie nostalgisch im Jahr 2021. Auf Facebook wird das ganz schön vielseitig diskutiert. 270 Kommentare haben wir da allein. Und das Ohr an der Sendung, aber das Auge auf unseren Social-Media-Kanälen hat die Wiebke. Herzlich willkommen, Wiebke Koinicke.
Hallo Katja.
Was gibt's denn da noch so zu berichten? Ich komme gar nicht nach mit Lesen auf unseren Social-Media-Kanälen.
Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, dass auf unsere Radio 1-Hörer Verlass ist, denn die belehren uns natürlich erstmal klar, dass unsere Frage, so wie wir sie gestellt haben, nicht korrekt ist. Sind Hausbesetzung für euch Diebstahl? Da wird geantwortet, Diebstahl ist die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache laut Paragraph 242 StGB. Ich wollte sowas schon immer mal sagen. Hausbesetzung ist Hausfriedensbruch nach Paragraph 123 StGB. Also vielen Dank an Carina Henne an dieser Stelle.
Für die Justizberatung.
Ja, genau. Ansonsten, also du hast ja gesagt, wir hatten viele Befürworter so in der Sendung. Mhm. Bei Facebook würde ich sagen, also ohne, dass ich es jetzt empirisch ausgewertet habe, es gibt einen kleinen Vorsprung für die Verfechter, also dass Hausbesetzung richtig und wichtig ist. Da sagt Birgit Schöne zum Beispiel, Utopien haben Platz, Solidarität und Teilung werden gelebt, kriminell ist das Gegenteil. Oder Karin Finki, die sagt, wenn sie durch ihre Stadt geht, da sieht sie immer noch so einige leere Gebäude, die vor sich hin verfallen. Und da wünscht sie sich, es würde mal jemand die besetzen und bewohnen. Denn etliche Besetzer haben dafür gesorgt, dass die Häuser dann instand gesetzt worden sind und erhalten worden sind. Mhm. Gründe, warum es so viele Hausbesetzungen gibt und gab, werden auch mitgeliefert. Zum Beispiel von Vince Charles, der sagt, wenn bei einer Wohnungsnot Häuser aus spekulativen Gründen über mehrere Jahre leer stehen, ist es geradezu eine moralische Verpflichtung, diese zu besetzen, egal was das Gesetz sagt. Oder Gabriela Schweter, die liefert auch einen Grund mit sehr ausführlich. Sie sagt zum Beispiel, sie glaubt, es treibt die Not und Perspektivlosigkeit viele Menschen dazu, Häuser zu besetzen. Deshalb ist es für sie kein Diebstahl, genauso wenig, als wenn jemand, der Hunger leidet, ein Brötchen wegnimmt. Mhm. Und dann haben wir noch zu dieser Geschichte Gerd Hese. Der macht die Wohnungspolitik des Berliner Senats dafür verantwortlich, die ja eigentlich schon seit Jahren die eigentliche Straftat ist, sagt er. Man verscherbelt tausende Wohnungen, weil man nicht in der Lage ist, vernünftig zu wirtschaften und schreit dann Jahre später nach Enteignung, weil man politisch nichts auf die Reihe bekommen hat.
So, das ist also die Fraktion mit unterschiedlichen Nuancen, die sagt, ich habe da prinzipiell Sympathien für Hausbesetzung. Was sagen die, die dagegen sind?
Ja, ganz klar, Thorsten Neumeier zum Beispiel, es ist eine Straftat, da anderen das Eigentum genommen wird, sagt das Gesetzbuch. Muspi Mirol führt es ein bisschen weiter aus, der sagt, wer Hausbesetzung für legal hält, der hat bestimmt auch nichts dagegen, wenn mal die eigene Wohnung besetzt wird. Interessantes Gedankenspiel. Durch Besetzung wird kein Wohnraum geschaffen, sondern letztlich der Allgemeinheit entzogen. Kann jemand, der eine Wohnung sucht, in ein solch besetztes Objekt aber einziehen? Nein. Und wir haben noch Andreas Hoffmann. Das ist insofern interessant, weil es danach die Birgit Schöne gibt, die das genau entgegnet. Und zwar sagt er, solche widerrechtlichen Aneignungen geht fast immer mit Vandalismus einher und wird durch Personen praktiziert, die mit ihren Lebensgewohnheiten störend auf ihre Nachbarschaft wirken, Lärm, Verschmutzung, Schmierereien an Hauswänden. Es darf sich darüber hinaus jeder mal fragen, ob er Hausbesetzer in seiner Nachbarschaft haben möchte. Woraufhin Birgit Schöne, wie gesagt, entgegnet, Hausbesetzung muss es geben, da werden Utopien gelebt mit viel Teilungspotenzial, Gemeinschaftsküchen, Kindercafés, Werkstätten, Gemeinschaftsbädern. Es gibt ein Obstregal, ein Mittagseintopf für alle, also die romantische Sichtweise eher. Ein echter Gegenentwurf zum Kapitalismus, sagt sie, und vor allen Dingen sagt sie, ein Besuch in den Genossenschaftshäusern wie in der Riga 83 lohnt sich. Die Vorurteile bestätigen sich nicht, denn nicht alle Bewohner sind asozial oder kriminell.
Vielen Dank dann also fürs Blick ins Netz. Jetzt möchte ich aber natürlich auch noch wissen, hast du selber irgendwie Berührung mit besetzten Häusern in selbigen mal gewohnt oder sowas?
Ja, ohne es zu wissen. Ich habe mal in der Görlitzer Straße in einer WG gewohnt. Das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Und da habe ich erst später mitbekommen, dass es mal ein ursprünglich besetztes Haus war, als wir nämlich gehört haben, dass die anderen Parteien, die da gewohnt haben, für die gleiche Quadratmeterzahl, 100 Quadratmeter hatten wir zu dritt, 300 Euro im Monat bezahlt haben, lebenslang. Und wir haben locker mal einen Taui mehr bezahlt.
Ui.
Und da meinten die Hausbesitzer immer lustig, ihr könnt hier einziehen, dann müsst ihr uns nur heiraten, weil wir haben diese Verträge auf lebenslang. Kleiner Vorteil war allerdings, dass wir eine traumhaft wunderschön riesige, begrünte Dachterrasse hatten, denn im Aufzuge der, das hieß glaube ich Aufwertung des Kiezes Anfang der 90er, es war ja direkt zur Grenze, Görlitzer Straße, Görlitzer Ufer, wurden viele Dachterrassen begrünt und verschönert. Also das war schon schön.
Wiebke Koenicke auch mit einem sentimentalen Blick zurück und vor allen Dingen mit einem festen Blick auf unsere Radio 1 Social Media Kanäle. Herzlichen Dank dafür. Schönes Wochenende. Es ist vollkommen aus der Zeit gefallen, Wohnraum zu besetzen oder aber durchaus zeitgemäß. Darüber diskutieren wir heute und angerufen hat Stefan.
Ich finde die Aussage völlig absurd aus heutiger Sicht. Ich habe natürlich meine Meinung auch ziemlich stark verändert, dass Hausbesetzung immer und automatisch auf zu wenig Wohnraum hinweisen. Ich kann mich noch bestens erinnern, wie wir damals uns in Kreuzberg einfach in irgendwelche Wohnungen gesetzt haben, weil wir einfach Bock hatten und weil wir nichts geleistet haben. Deswegen konnten wir uns ja auch nichts leisten, weil wir einfach nur abgehangen haben, gekifft haben, gemacht, getan haben, Spaß hatten. Und für uns war klar, Wohnung zum Nulltarif, aber das kann ja nicht ernsthaft der Sinn von Besetzung sein. Und ich denke mal, daran hat sich womöglich hier und da auch heute oder bis zum heutigen Tag ja nicht so viel verändert. Also muss man sich generell mal die Leute angucken, die Wohnungen besetzen.
Interessanter Twist, also quasi so eine Saulus-Paulus-Geschichte, die Stefan erzählt, hat er selbst gemacht, findet es heute total hirnverbrannt. Dazu passt vielleicht eine Mail, die uns Ulrich geschrieben hat. Der sagt, ja, grundsätzlich habe ich Sympathien, aber wie ist denn das langfristig? Werden diese Häuser damit faktisch zum Eigentum der Besetzer? Also werden die damit dafür belohnt, dass sie diesen Weg der Hausbesetzung gewählt haben? Und was bedeutet das eigentlich für die anderen, die auch Wohnraum brauchen, die aber Eigentum anderer beachten? Sind die dann die Angeschmierten? Das sind die Fragen, die Ulrich aufgeworfen hat. Und wir haben noch einen Anruf, den ich Ihnen gern zu Gehör bringen möchte. Der kommt von Nico.
Ich bin starker Gegner von besetzten Häusern, weil ich tatsächlich so ein bisschen klassisch erzogen wurde, dass wenn ich irgendwo wohnen möchte, egal wie schön, dann musste ich dafür halt auch arbeiten gehen und dafür die Miete bezahlen. Und jetzt habe ich auch einen kleinen Garten, ein kleines Grundstück, und ich würde es nicht gut finden, wenn sich ja jemand mit seinem Liegestuhl hinsetzt und da einfach bleiben möchte. Ja, also ist jetzt alles ein bisschen einfach runtergebrochen, aber so Eigentumsverhältnisse sollten schon gewahrt bleiben.
Eigentumsverhältnisse sollten gewahrt bleiben, sagt Nico. Was sagt denn Ingrid, die ich hier an der Strippe habe? Willkommen, Ingrid.
Ja, hallo, ich bin Ingrid und ich gehöre zu so einer Nachbarschaftsinitiative, die sich so ganz legal um die wieder Zuführung eines großen, schönen Jugendstilgebäudes zu Wohnzwecken kümmert. Und in Berlin gibt es ja einen legalen Weg oder sogar zwei Gesetze, die ermöglichen, dass man bei solchen Problemimmobilien, die es also noch in Massen tatsächlich gibt, dass man da einen Treuhändereinsatz setzt, der das instand setzt.
Also
wir haben zwar auch mal so eine Inobhutnahme kurzfristig gemacht, aber gesehen, dass die Polizei sofort scharf reagiert. Eigentlich ist das ja die Berliner Linie. in 24 Stunden wieder zu räumen. Und deshalb denken wir, dass das nicht der Weg ist.
Das heißt, du beziehst dich auf den Leerstand, den es ja durchaus gibt. Das sind teilweise Häuser. Ich weiß auch von Wohnungen, die leer stehen, die prima sind, wo sich Menschen wohnen würden, da legal freuen würden, da legal drin wohnen zu können, die aber einfach nicht vermietet werden, sondern als Spekulationsobjekt irgendwie warm gehalten werden. Es gibt ein Gesetz, das das verhindern soll. Ich kenne aber auch zahlreiche Geschichten, dass wenn solche Wohnungen sozusagen zur Anzeige gebracht wurden beim Amt, hallo, da stehen Wohnungen leer, warum sind die nicht vermietet, dass dann genau gar nichts passiert.
Ja, das ist das große Problem. Die kommen einfach nicht hinterher. Und wir haben uns jetzt speziell um dieses eine Haus gekümmert, aber den Blick dann geweitet auf noch mehr. Mhm. Und hier in diesem Fall haben wir wirklich seit über 5 Jahren so viel Energie reingesteckt, dass wir auch nicht aufgeben wollen. Wir sind auch eine Truppe, die gut zusammenarbeitet und kreativ ist. Und deshalb geben wir auch in Zukunft nicht auf. Auch nach der Wahl hoffen wir, dass es im Bezirksamt Leute gibt, die mal einen Präzedenzfall schaffen wollen. Das wäre so wichtig, dass man mal sieht, dieses Gesetz kann umgesetzt werden.
Lass mich das nochmal genauer verstehen. Es gibt da ein Haus, es steht leer und seit 5 Jahren baggert ihr also eine größere Truppe, um diesen Leerstand, diesen Wohnraum dem Wohnungsmarkt zuzuführen.
Ja, genau.
Und was habt ihr bis jetzt bewegt?
Ja, wir haben erreicht, dass tatsächlich jetzt mit dem novellierten Wohnungsaufsichtsgesetz der Baustadtrat gesagt hat, er will das Haus jetzt zur Blaupause machen. Und er hat die Eigentümerin aufgefordert, also die Eigentümerin ist jetzt nicht spekulativ unterwegs, mhm, eindeutig, sondern die ist völlig überfordert. Und die muss ein Baugutachten beibringen. Das ist ein Schritt auf dem Weg zum Treuhändereinsatz. Aber die wehrt sich mit Händen und Füßen gegen alles, was vom Amt kommt, und verzögert das und arbeitet auch mit dem Anwalt. Und irgendwie ist das ein schweres Durchkommen. Das geben wir zu, aber wir finden, sie sollten trotzdem dranbleiben und was tun. Und mit dem Baugutachten könnte man eben feststellen, wie teuer wird das für die Umsetzung der Instandsetzung. Und dann könnte man eben diesen Treuhänder einsetzen, der das jetzt auch gegen ihren Willen machen kann und auf ihre Kosten.
Und entsprechend buttert ihr da viel Zeit und Kraft rein. Lässt sich denn sagen, kannst du sagen, wie viele solcher Häuser, wenn wir in Berlin bleiben wollen, es in Berlin gibt?
Ja, das sind so diese typischen Problem- oder Schrottimmobilien eher, die gar nicht mal so spekulativ dran sind. Um das kümmern sich ja die 200 Häuser. Das ist eine andere Plattform, die sammeln die spekulativen Leerstände. Und unsere Liste hat allein schon also 70 größere Häuser und dann kommen noch mal 10 oder 20 kleinere Einfamilienhäuser oder Zweifamilienhäuser dazu. Also es gibt einen enormen Leerstand. Und was ich zum Beispiel ja überhaupt nicht vertragen kann, ist, wenn immer nur geschrien wird, Neubau, Neubau, statt mal zu gucken, was kann man mit dem Vorhandenen noch machen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich kann mal kurz einen Tipp abgeben. Es gibt das Buch Verbietet das Bauen, eine Streitschrift. Die zeigt unendlich viele Möglichkeiten auf, wie man auch noch
Ingrid,
auf
das Wege wäre, glaube ich, als Thema für eine weitere Sendung. Vielen Dank erstmal für die Infos und die Hinweise, die du gegeben hast zu unserem Thema heute. Hab schönen Dank für den Anruf.
Ja, gerne.
Gesprochen haben wir in dieser Sendung über Hausbesetzung und das Feedback ihrerseits war wirklich überwältigend zu unserem Thema. Wir hatten auch eine Umfrage geschaltet, ihre Einschätzung, wie sie besetzte Häuser fassen. 46% der Menschen, die abgestimmt haben, sagen, besetzte Häuser sind notwendiger Protest. 16% sagen, das sind wichtige Freiräume. 9%, das ist der Stand jetzt, sagen, naive Träumereien sind das. Alternative Lebensvorstellungen, die da zusammengeträumt werden. Und 29% der Menschen, die abgestimmt haben, Hausbesetzung, besetzte Häuser, das ist gleich Diebstahl. Unser Hörer Ari hat betont, wie wichtig die Hausbesetzerszene, also die zurückliegende in den vergangenen Dekaden war.
Nun ist ja Berlin immer eine besondere Stadt gewesen, also auch gerade West-Berlin natürlich. Und Berlin sähe halt einfach ganz, ganz anders aus, wenn es die Besetzung nicht gegeben hätte. Viele Stadtteile wären jetzt komplett abgerissen worden. Das neue Kreuzberger Zentrum zum Beispiel, das ist ja ein Beispiel, wie jetzt Kreuzberg ausgesehen hätte, wenn die Abrissbirne einfach ungehindert hätte weitergehen können.
Trotzdem, viele von ihm haben uns auf Social Media geschrieben und auch im Gespräch gemeint, dass Hausbesetzungen absolut nicht in Ordnung sind.
Hier ist Uwe und ich bin der Meinung, dass Hausbesetzung nicht der richtige Weg ist. Wohnungsleerstand kann nicht sein, das ist wohl wahr. Aber Wohnen als Grundrecht bedarf natürlich auch staatlichen Handelns, wenn der Staat sichert die Grundrechte.
Carola dagegen sieht das ganz anders.
Also ich finde das sehr gut. Das Problem ist ja,
nicht die besetzten Häuser, die zwei, drei, sondern dass die normalen Immobilien, die für normale Menschen sind, ja in Berlin jetzt es fast gar nicht mehr gibt.
So, das ist der Stand heute, also was Ihre Gemütslage und Ihre Argumente betrifft in Sachen Hausbesetzung und natürlich auch das Thema, woran sich gerade die Geister scheiden. Wie wird es weitergehen in Sachen erschwinglicher Wohnraum in Städten? Das ist das eine und es dürfte auch im Hinblick auf Deutsche Wohnen und Co. enteignen nochmal ganz interessant werden. Insbesondere auch, weil sich ja der künftige Senat zum Volksentscheid, wo sich ja 56% der Menschen, die abgestimmt haben, für Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ausgesprochen haben. Unser Kollege Olaf Sundermeier von rbb24 Recherche, der hat sich die Szene der Hausbesetzer in Berlin genauer angeschaut und auch die Häuser, die aktuell noch besetzt sind. Das sind nicht mehr viele, nachdem die Liebigstraße und der Köpi-Wagen Platz geräumt worden sind. Die Riga ist noch teilbesetzt, aber wohl auch das nicht mehr lange, sagt Olaf.
Wir werden irgendwann morgens Radio 1 anmachen und die Nachricht hören, dass die Riga-Straße geräumt wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann gibt es noch eine relativ hohe Anzahl von Wagenplätzen bestimmter und unbestimmter Natur überall im Stadtgebiet, die auch abnimmt, wo aber nicht zwangsläufig das Potenzial der Bewohner so gewaltbereit ist wie in der Riga Straße, wo auch viele Menschen ihre alternativen Lebensformen einfach frönen wollen. Und da wird es ganz interessant zu sein, wie die nach und nach schwinden. Ich prognostiziere, dass Berlin diese Räume noch in dieser Legislaturperiode auch unter Rot-Rot-Grün verlieren wird.
So die Prognose von Olaf Sundermeier. Ihnen allen vielen Dank für Ihre Beteiligung zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Sehr spannendes Meinungsbild auf jeden Fall bei Ihnen. Merci. Wir haben heute sehr kontrovers und teils auch emotional diskutiert über Hausbesetzung, Sinn und Unsinn derselbigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass am kommenden Freitag hier auch die Kuh fliegt. Dann lautet nämlich der Titel: Die Omnipräsenz des Fußballs. Ist so viel Aufmerksamkeit berechtigt? Es gibt durchaus Kollegen hier in der Redaktion, die sagen ja und wir könnten dann 3 Stunden lang Fußballlieder spielen in dieser Sendung. Und das ginge für die auch gut aus. Machen wir aber nicht. Wir wollen diskutieren, denn wir vermuten, es gibt da Menschen, die sagen, so viel Aufmerksamkeit ist nicht berechtigt. Müssen wir zumindest annehmen. Denn eine von Ihnen hat uns eine Mail geschrieben und genau dieses Thema vorgeschlagen. Völlig zu Recht, denn Fußball ist heute der beliebteste Sport weltweit, auch in Deutschland. Und wenn Sie wochenends irgendwelche Live-Ticker begucken oder das Fernsehen, Radio oder Internet anmachen, werden Sie feststellen, viele, viele Menschen sehen das so. Es gibt aber auch welche, ich muss sagen, ich zähle dazu, für die ist das jetzt nicht unter den Top 100 der Themen, die Sie bewegen. Nun ja, also, wir sind gespannt auf Ihre Meinung am kommenden Freitag zum Thema Omnipräsenz des Fußballs. Und falls Sie denken, was das denn für ein Thema, interessiert mich null. Wieso reden die denn nicht hier über das, was mich so umtreibt? Na, weil sie es uns noch nicht geschrieben haben. Können Sie aber machen, das Thema, das Sie umtreibt, uns schreiben und zwar an dieweber@radio1.de und dann kommt das all hier zur Aufführung.
Radio 1. Nur für Erwachsene.